So plane man jetzt eben auch in Dillenburg ein solches Projekt. Die eben noch gerade so vorhandenen Reste dieser einst so prächtigen Schlossanlage wolle man bewahren, das Gelände und diese Kasematten, diese Gewölbe, die sich dort unterirdisch befinden, eben vom Schutt befreien, zugänglich machen, einen Schlossturm rekonstruieren, und damit ist eben der Wilhelmsturm angesprochen, und das Ganze eben sowohl als Lockmittel für Touristen als eben auch gleichzeitig als Aussichtsturm und als Gedenkort für Wilhelm von Oranien.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für die Oranienstadt Dillenburg. Denn dort steht der Dillenburger Wilhelmsturm, in dem es in dieser Folge gehen wird. Der Stadthistoriker Simon Dietrich erzählt uns hier die Geschichte des Wilhelm von Oranien und dem Freiheitskampf der Niederländer, schildert die Ideen, Planungen und auch die Umsetzung des Baus des Turms auf den Überresten des alten Schlosses der Oranier und berichtet abschließend, welche neuen Erkenntnisse zum transnationalen Geschichtsort Wilhelmsturm auf einer Tagung in diesem Jahr präsentiert wurden. Schaut in die Shownotes, dort gibt es Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten sowie eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Zu Beginn stellt sich Herr Dietrich selber vor und dann steigen wir inhaltlich ein. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Aufnahme aus dem Oktober 2024.
Mein Name ist Simon Dietrich, ich bin Historiker, habe Geschichte in Marburg an der Universität studiert mit einem Schwerpunkt zunächst mal auf spätmittelalterlicher Geschichte, Papst- und Landesgeschichte. So in diesem Umfeld habe meine Abschlussarbeit dann zu einem Thema im spätmittelalterlichen Ablasswesen geschrieben und dann auch ein Dissertationsprojekt begonnen, das daran sozusagen anknüpft zu ablassverheißenden Almosensammlungen in der Erzdiözese Mainz. Dieses Projekt ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber ich bin da auch noch dran. Aber man sieht schon, das ist nicht unbedingt ein Thema, was jetzt mit Dillenburg oder diesem Wilhelmsturm, einem Denkmal des 19. Jahrhunderts, irgendwie zu tun hat. Das, wie ich dazu gelangt bin, das ist meinem beruflichen Werdegang geschuldet. Nach kleineren Tätigkeiten in Archiven bin ich 2022 Stadthistoriker, eine sehr seltene Tätigkeit, glaube ich, im Stadtarchiv Dillenburg geworden. Und als solcher ist es eben meine Aufgabe, die gesamte Stadtgeschichte Dillenburgs zu erforschen. Ich musste also ein bisschen über meinen mittelalterlichen Schwerpunkt auch hinausgehen und diese Geschichte dann aber auch zu vermitteln, Öffentlichkeitsarbeit sozusagen. Ja, und in dem Zusammenhang bin ich dann natürlich auch auf den Wilhelmsturm gestoßen, dieses Dillenburger Denkmal, was man eigentlich in der Stadt gar nicht übersehen kann, was auch sehr wichtig für die städtische Identität ist. Und ganz profaner Grund war dann eigentlich der Auslöser, dass ich mich näher damit beschäftigt habe, nämlich das anstehende Jubiläum. Im Jahr 2025 wird der Turm 150 Jahre alt. Und ja, in Vorbereitung darauf habe ich mal ein bisschen geschaut, was haben wir da im Archiv eigentlich für Quellen? Was kann man zu diesem Turm vielleicht noch so sagen? Und dann ist mir aber eigentlich ziemlich schnell aufgefallen, naja, da gibt es erstens noch ziemlich große Forschungslücken und andererseits, dass dieser Turm wirklich was Besonderes ist, eigentlich aus der Denkmallandschaft seiner Zeit, so im späten, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts doch sehr auffällig hervorsticht. Warum? Denke ich, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Und dass es eben wirklich vielleicht mal lohnenswert wäre, diesen Turm in den Mittelpunkt einer größeren Tagung zu stellen. Dann habe ich eben begonnen, nach Mitstreitern zu suchen, wurde dann auch ziemlich schnell fündig. Kooperationspartner kamen noch dazu und nach, wie das bei Tagungen so ist, langer Vorbereitungszeit konnten wir dann tatsächlich im September 2024 eine Tagung, eine zweitägige Tagung ausrichten in Dillenburg unter dem Titel Der Wilhelmsturm, das Dillenburger Oranier-Denkmal im Kontext, und 13 Referentinnen und Referenten, teilweise von weit angereist, auch aus den Niederlanden, haben dann mit ihren, ja, wie ich finde, sehr spannenden Vorträgen verschiedene Aspekte auf den Wilhelmsturm geworfen, aber ihn eben auch in einen größeren Kontext mal gestellt, Vergleiche angestellt, Oranier-Rezeption generell, werden wir ja bestimmt auch noch drauf zu sprechen kommen. Das war auf jeden Fall, ich finde, eine sehr ertragreiche Tagung.
Den erwähnten Wilhelmsturm werden wir garantiert in dem Episodenbild oder in einem in den Shownotes verlinkten Bild sehen. Trotzdem für den Podcast, wie sieht dieser Wilhelmsturm denn eigentlich aus, wenn Sie sagen, dass er so prägend für das Dillenburger Stadtbild ist?
Für die Hörerinnen und Hörer noch ganz zu Beginn, wo befinden wir uns überhaupt? Weil ich denke, der Name Dillenburg wird den wenigsten jetzt von Anfang an ein Begriff sein. Also ganz kurz zur geografischen Einordnung noch. Wir befinden uns im Westen von Hessen, so ganz grob zwischen Gießen und Siegen. Die meisten kennen vielleicht Dillenburg nicht, sind aber schon mal an der Autobahn bestimmt vorbeigefahren. Die A45, ja, die große Verbindung zwischen Mittel- und Westdeutschland, sage ich mal, führt nämlich direkt durch das Stadtgebiet von Dillenburg. Von der Stadt sieht man wenig, wenn man da durchfährt, aber eine Sache sieht man doch über die Schallschutzmauern sozusagen hinwegragen, und das ist tatsächlich der Wilhelmsturm. Ja, also vielleicht hat doch der eine oder die andere den Turm dort bei dieser Gelegenheit schon mal gesehen. Der Turm ist 40 Meter hoch, hat einen quadratischen Grundriss etwa 8 auf 8 Meter. Und ist, um sich das jetzt mal so grob vorzustellen, so einem mittelalterlichen Schlossturm oder Burgturm nachempfunden. Im unteren Bereich des Turmes haben wir noch einen größeren Unterbau, der dann nochmal über diese 8x8 Meter hinausragt, 16x10 Meter. Und auf diesem Unterbau befindet sich auch eine Aussichtsplattform, auf dem man dann einen Rundumblick sozusagen genießen kann, von dem Schlossberg nämlich, auf dem dieser Turm steht. Der Turm hat, wenn man jetzt das architektonisch betrachtet, ja, zahlreiche historistische Bauformen, aber vor allem ist er ein neugotischer Turm. Wie gesagt, ein nachgeahmter Schlossturm mit Zinnen oben, mit 4 Ecktürmchen, mit einem Spitzzeltdach, und an der Seite hat man eben einen Treppenturm, der die insgesamt 3 Obergeschosse erschließt. In diesen Obergeschossen ist heute eine Ausstellung untergebracht. Das oberste Zimmer hat auch einen Balkon, auch da also nochmal die Möglichkeit, hier die Aussicht zu genießen. Im ersten Obergeschoss haben wir, wie gesagt, diese begehbare Plattform, und unten in diesem erwähnten Unterbau ist dann eine größere Turmhalle, die als Eingangsbereich dient. Neben neugotischen Elementen aber haben wir sehr zeittypischen auch eine Vermischung von Stilen, also Neuromanik, Neorenaissance und aber wie gesagt vor allem Neugotik. Interessant ist, das kann man vielleicht mal vorwegnehmen, dass der Turm wirklich von der Funktion her sehr vielgestaltig ist, ne? Also er ist ein Turmdenkmal, er ist Aussichtsturm. Das erwähnte ich ja, dass es da Plattformen, Balkone gibt. Er ist gleichzeitig ein rekonstruierter Burgturm, aber auch Museum und ja, Gedenkort auf historischer Stätte. Das macht ihn wirklich sehr vielfältig in seinen Funktionen.
Mit dem Begriff Oranier und so weiter haben Sie es eben schon eingeleitet. Der Wilhelmsturm ist nicht benannt nach einem der zahlreichen Wilhelms der jüngeren deutschen Geschichte. Wir sind eher so in Richtung Holland, Niederlande unterwegs. Wie kam der Turm zu seinem Namen?
Genau, da muss man vielleicht erstmal ein bisschen auf die Geschichte dieses Schlossberges eingehen, auf dem der Wilhelmsturm heute noch steht. Der Dillenburger Schlossberg beherbergt seit dem 13. Jahrhundert eine Burganlage. Hier sind die Nassauer Grafen eigentlich dran schuld, also ein Grafengeschlecht, das eigentlich von der unteren Lahn kommt, ich sag mal so grob um Limburg herum, aber im 12. Jahrhundert auch schon im Siegerland, also auf der genau anderen Seite von Dillenburg gelegen, Besitzungen hatte. Und um 1230 gelang es eben, hier dieses Zwischenstück, das Dilltal, zu arrondieren, diesen Besitz zu erwerben, und zur Sicherung dieser Neuerwerbung baute dann der Graf Heinrich II. Von Nassau auf diesem Bergsporn eine Burg. Dieser Bergsporn, auf dem der Wilhelmsturm auch heute noch steht, der bietet eben perfekte Voraussetzungen. Er bietet einen Blick in 3 Täler, die sich dort eben kreuzen, Und von daher bot sich das also an dieser Stelle eine befestigte Burganlage zu bauen. Die muss man sich in ihren Anfängen sehr bescheiden vorstellen. Ein rechteckiger Bergfried, der an der höchsten Stelle stand, den man später archäologisch nachweisen konnte. Auch ganz interessant nebenbei, dieser Bergfried steht genau an der Stelle, wo heute der Wilhelmsturm steht, also fast an der gleichen Stelle. Als man den Wilhelmsturm plante seit 1865, wollte man eigentlich wirklich auf den vorhandenen Grundmauern eines der ehemaligen Burgtürme diesen Turm errichten, aber man fand aber keine solche Grundmauern. Man hat offenbar nicht tief genug gegraben. Man baute den Turm dann einfach auch an der höchsten Stelle und merkte nicht, dass man beim Bauen tatsächlich diese Fundamente dieses eigentlich wirklich ältesten Bergfrieds anschnitt und eigentlich mehr oder weniger auch zerstörte. Das war den Erbauern offenbar nicht aufgefallen, ist aber, finde ich, eigentlich ganz, ganz interessant. Wie dem auch sei, diese kleine Burganlage wuchs dann im Laufe des 15. Jahrhunderts, wurde immer größer. Das hing eben auch mit dem Bedeutungsgewinn der Grafen von Nassau-Dillenburg zusammen, die eben seit etwa 1400 bedeutende Erwerbungen in den Niederlanden auch machen konnten und dadurch auch zu einem gewissen Wohlstand gelangten. Diese Anlage wurde, wie gesagt, immer weiter ausgebaut, eine sehr beeindruckende Mauer zur Stadt hin errichtet, die man sich auch heute noch anschauen kann. Später dann natürlich im 16. Jahrhundert auch im Geiste der Zeit ein festungsartiger Ausbau. Auch Kasematten wurden angelegt, die kann man heute übrigens noch besichtigen. Und dann ist dieser Ort eben 1533 der Geburtsort von Wilhelm von Oranien, der am Anfang aber gar nicht so hieß. Wilhelm war der älteste Sohn des Grafen Wilhelm des Reichen von Nassau-Dillenburg und seiner Frau Juliane von Stolberg. Und als solcher erbte er dann im Alter von nur 11 Jahren die Besitzungen der niederländischen Linie, die dieses Haus Nassau-Dillenburg auch hatte. Es wäre wirklich eine ganz eigene Folge, die diese verworrene Geschichte des Hauses Nassau mit seinen hunderten Linien hier auszubreiten. Deshalb möchte ich das also einfach nur andeuten. Die niederländische Linie der Nassau-Dillenburger, die verwaltete sozusagen diese reichen Besitzungen dort im Westen, hatte auch eine große Rolle schon am Hof der Herzöge von Burgund und dann auch am habsburgischen Hof. Und dieser niederländischen Linie gelang es dann tatsächlich, das Fürstentum Orange, ein ja kleines Fürstentum in Südfrankreich bei Avignon gelegen, zu erwerben, was jetzt territorial keine große Bedeutung hatte, aber eben eine Standeserhöhung mit sich brachte. Es waren eben Fürsten und nicht mehr Grafen, wie die Nassau-Dillenburger es eigentlich waren. Und das Erbe dieser niederländischen Linie, die sich jetzt eben nach Oranien benannten, trat Wilhelm von Oranien eben 1544 an. Und um dieses Erbe anzutreten, war eben eine Bedingung, wie gesagt, diese Besitzung im Dunstkreis der Habsburger, dass er jetzt, anders als er aufgewachsen war, nämlich evangelisch erzogen, dort katholisch werden sollte und eben als katholischer Fürst in Brüssel erzogen werden sollte. Er wurde dann ein enger Vertrauter Kaiser Karls des V., nahm eine sehr wichtige Rolle am dortigen Hof ein. Und ja, dann beginnen, nachdem Karl der V. abgedankt hatte 1555, dann unter dem Nachfolger Philipp dem II. die Probleme und Konflikte, die einerseits konfessioneller Art sind, die calvinistische Bewegung sozusagen in den Niederlanden, und andererseits aber auch politischer Art, nämlich mit dem Aufkündigen der traditionellen Ständeherrschaft eigentlich zu tun haben. Und darüber kommt es dann 1566 zum Aufstand und Wilhelm von Oranien als einer der führenden Adligen setzt sich dann an die Spitze dieser Aufstandsbewegung und wird zum entschiedenen Gegner Philipps des II., muss 1567 eben ins Exil gehen. Und das ist jetzt für unser Thema nochmal interessant. Er kommt nämlich ins Exil nach Dillenburg zu seinem Bruder, der hier die deutschen Besitzungen sozusagen regiert und bleibt hier tatsächlich auch 5 Jahre lang, bevor er dann 1572 wieder zurück in die Niederlande geht und dort dann eben wieder Fuß fassen kann, diesen Aufstand militärisch, ja, doch relativ mit kleineren Erfolgen dann zusätzlich etabliert. Zum Calvinismus übertritt. Er hat dann also wirklich alle Konfessionen dieser Zeit einmal mitgenommen Und dieser Aufstand, bekannt als 80-jähriger Krieg, führt dann tatsächlich später zur Unabhängigkeit der niederländischen Nordprovinzen. Wilhelm von Oranje wird 1584 von einem katholischen Attentäter ermordet. Also er lebt dann diese Unabhängigkeit selber eigentlich gar nicht mehr mit. Aber er wird dann eben posthum, man kann es sich dann denken, zum Vater des Vaterlandes stilisiert, hat also in den Niederlanden wirklich eine sehr bedeutende Rolle, seit der napoleonischen Zeit dann auch überkonfessionell eine integrative Figur, und das ist eigentlich auch heute noch zu sehen, wenn man Fußballspiele mit der niederländischen Nationalmannschaft sieht, wird eben die Nationalhymne gesungen, das Wilhelmus-Lied, und dort heißt es dann eben in der ersten Strophe: Wilhelmus von Nassauen bin ich von deutschem Blut, was eben auf seine nassauische deutsche Herkunft verweist. Da sieht man also diese Verbindung noch bis heute. Und nach diesem Wilhelm von Oranien, dem größten Sohn der Stadt Dillenburg, der aber auch schon in früheren Zeiten, schon in der frühen Neuzeit, ja, als lokaler Held, sage ich mal, oder als lokal bedeutende Figur natürlich verehrt wurde, weil er wirklich eine weltgeschichtliche Bedeutung eingenommen hat. Vielleicht noch einige kurze Worte zur weiteren Geschichte dieses Schlosses, das wirklich eine beeindruckende Anlage gewesen ist. Also wer sich das mal vor Augen führen will, sollte einfach mal nach Schloss Dillenburg googeln, und dann findet man ziemlich schnell diese Merian-Stiche oder auch ältere, auf denen wirklich die sehr großen Dimensionen gerade für ein Grafengeschlecht dieser Anlage hervorgehen. Heute sieht man davon nichts mehr oder fast zumindest nichts mehr. Das hängt damit zusammen, dass diese Anlage im Siebenjährigen Krieg bei der Belagerung durch französische Truppen 1760 zerstört worden ist, beziehungsweise in Brand geraten ist. Die eigentliche Zerstörung erfolgte dann erst später, als nämlich die oranien-nassauische Regierung beschloss, einerseits, um Baumaterial zu gewinnen für die Beamten, die ja vorher alle auf diesem Schloss gesessen hatten, andererseits, um künftige Besetzungen und eine militärische Rolle dieses Schlosses, dieser Festung auszuschließen, diese ganze Anlage zu schleifen. Und man hat also wirklich ein Jahr lang fast gebraucht, um in Handarbeit mit unglaublich vielen Leuten diese große Burganlage, Schlossanlage zu schleifen, die Gräben und Wälle zu füllen, diese Kasematten zuzuschütten und eben das Baumaterial dann, was noch brauchbar war, wegzuschaffen. Und seitdem sieht man eigentlich auf dem Schlossberg fast nichts mehr von diesem einst wirklich bedeutsamen und eben auch historisch bedeutsamen wegen dieser Rolle und auch den Aufenthalten Wilhelm von Oraniens Anlage.
Wie geht es jetzt mit dem Ende des Heiligen Römischen Reiches für Dillenburg, für das Schloss weiter? Wann kommt man auf die Idee, diesen Turm zu errichten?
Dillenburg gehörte ja in der frühen Neuzeit zunächst zu dieser Nassau-Dillenburgischen Linie. Wie gesagt, mit den Linien, das ist alles sehr komplex, aber zu Beginn des 18. Jahrhunderts starben die meisten dieser Linien aus, und eigentlich gingen alle deutsche Besitzungen dann im Jahr 1739, 1742 an die Linie Oranien-Nassau. Und das heißt, an die in den Niederlanden jetzt immer noch als Generalstatthalter fungierende Linie. Und die übernahmen jetzt also sozusagen die Kontrolle über alle diese deutschen Besitzungen, die sich so im Bereich Westerwald, heutiges Westhessen, befanden und an der unteren Lahn. Als Hauptstadt dieser oranischen Gebiete erkor man dann 1742 tatsächlich Dillenburg. Und das ist für die Stadtgeschichte relativ bedeutsam, weil das einerseits diesen Charakter Dillenburgs als Beamten- und Behördenstadt gründete, der auch heute noch sich gewissermaßen zeigt, weil es aber andererseits auch architektonisch und wirtschaftlich der Stadt eine gewisse Blütezeit brachte. Die napoleonische Zeit, das Ende des Heiligen Römischen Reichs, brachte dann natürlich hier wie überall territoriale Veränderungen. Das Dillgebiet zählte dann zunächst zum Großherzogtum Berg, also diesem napoleonischen Modellstaat mit Hauptstadt in Düsseldorf. 1815 wurde das Gebiet um Dillenburg dann dem Herzogtum Nassau zugeschlagen. Das Herzogtum Nassau wiederum wurde von einer ganz anderen nassauischen Linie beherrscht, die sich schon 500 Jahre früher abgespalten hatte. Und die Oranier zogen sich zurück, die verzichteten auf dem Wiener Kongress eben auf diese deutschen Besitzungen, um eben die Königswürde in den Niederlanden zu bekommen. Dillenburg war jetzt also Teil dieses Herzogtums Nassaus, Hauptstadt in Wiesbaden. Dillenburg selbst befand sich am Nordrand. Die einstige Hauptstadt wurde jetzt eine einfache Amtsstadt, rückte wirklich an die Peripherie, war umgeben von Handelsschranken zu Preußen und Hessen. Und naja, das war schon ein gewisser Abstieg sozusagen, den die Stadt da erfuhr. Das änderte sich dann aber 1866 wieder. Wegen der pro-österreichischen Haltung des Herzogs wurde das Herzogtum Nassau eben im Sommer 1866 dann von Preußen besetzt und wie auch Nachbarstaaten, Kurhessen zum Beispiel, annektiert. Das brachte einen gewissen wirtschaftlichen Aufschwung, die gerade die Eisenindustrie hier in der Region, die es schon sehr lange gab, begrüßte jetzt eben diese neue preußische industriefreundlichere Wirtschaftspolitik. Überhaupt war das Amt Dillenburg wohl relativ preußenfreundlich gesinnt und wurde dann tatsächlich auch damit belohnt, dass Dillenburg dann Kreissitz wurde. Um 1875, also in der Zeit, wo der Dillenburger Wilhelmsturm gebaut und fertiggestellt wurde, hatte die Stadt ja gerade mal 3600 Einwohner. Das war schon eine gewaltige Steigerung vom Anfang des 19. Jahrhunderts. Aber wenn man mal auf vergleichbare benachbarte Städte schaut, Siegen hatte zu diesem Zeitpunkt 13.000, Wiesbaden 50 und Frankfurt bereits 166.000. Wenn man das sieht, dann wird natürlich klar, wir haben es hier wirklich mit einer kleinen Stadt zu tun. Trotzdem wuchs diese Stadt eben über ihren alten Siedlungskern hinaus und wirtschaftlich wurde dann vor allem 1862 ein wichtiges Datum, denn dort wurde Dillenburg an die Eisenbahnlinie Köln-Gießen angeschlossen, die jetzt durch das Dilltal verlief und der Industrialisierung hier einen wirklichen Schub verlieh. In Dillenburg siedelten sich jetzt Fabriken an, eine bedeutende Tabakfabrik, aber auch Eisenindustrie. Wie gesagt, es gab in der Umgegend zahlreiche Gruben und jetzt kamen diese eisenverarbeitenden Betriebe auch in die Stadt selbst. Die Sozialstruktur, wenn man sich die anschaut anhand der vorhandenen Steuerkataster, sieht man vielleicht auch nicht ungewöhnlich für die Zeit eine sehr große Unterschicht, die fast 50% der Bevölkerung bildet. Eine zwar relativ breite Mittelschicht, die etwa so 40% einnimmt, aber natürlich große Differenzen aufweist zwischen den untersten und den obersten Einkommen. Und eine kleine Oberschicht von ja gerade mal 8-9%, wo die Spitzenbeamten dabei sind, aber eben auch Fabrikanten, Montanindustrielle, die sich jetzt hier in der Stadt ansiedeln. Politisch hat das auch Folgen, denn hier dominieren eben seit 1848 eigentlich die Liberalen. Bei den reichsweiten Wahlen, die es dann seit 1866 gab, zeigt sich das dann immer wieder. Die Nationalliberalen gewannen hier eigentlich in der Zeit zwischen 1866 und 75 fast immer die Wahlen. Auch die Bürgermeister waren Nationalliberale, die es in dieser Zeit gab. Trotz der Fabriken, die ich ja erwähnt hatte, kann man hier von einer organisierten Arbeiterbewegung nicht so wirklich sprechen. Wir sind wirklich in einem sehr ländlichen, kleinstädtischen Milieu hier unterwegs. Es gibt zwar einmal um 1870 kurz Anzeichen, dass in der Tabakfabrik dort mit ein Verein mit sozialistischem Hintergrund gegründet wird, aber das ist dann auch sehr schnell wieder vorbei und dann hören wir eigentlich erst seit den späten 1880ern oder eher seit den 90ern dann von Sozialdemokraten auch, die es in der Stadt gab. Sonst muss man sich wirklich ein konservatives, ländliches Arbeitermilieu vorstellen. Bauernarbeiter wird das auch immer wieder genannt. Ansonsten gab es hier wie überall im Kaiserreich ein sehr reges Vereinsleben, was sich seit den 1860er Jahren entfaltete. Turnvereine, Musikvereine, Verschönerungsvereine, ein historischer Verein, Bürgervereine, also alles, was man sich da so denken kann. Wie kam man jetzt auf die Idee, in dieser Stadt einen Turm auf diesem Schlossberg zu errichten? Wie gesagt, seit 1760 war dieser Schlossberg eigentlich leer von Schutt und Ruinen, die man da noch erkennen konnte, bestenfalls überzogen. Inzwischen gab es dort Privatgärten, Obstbaumplantagen, ein Gefängnis in einem kleinen Gebäude, was eben diesen Schlossbrand überstanden hatte. Aber mehr war dort oben eigentlich nicht zu sehen. Die Ausgangslage generell ist die, dass man nach der Zerstörung des Schlosses 1760 ja, vor Ort eigentlich keinen wirklichen Erinnerungsort mehr hatte für diese ruhmreiche Vergangenheit des Schlosses, aber auch der Stadt und vor allem für diesen berühmtesten Sohn der Stadt, Wilhelm von Oranien. Trotzdem, das zeigen eben die Quellen der Zeit, scheint es weiterhin ein sehr großes Bedürfnis gegeben haben, diese große oranische Geschichte irgendwie vor Ort greifen zu können. Man musste sich daher sozusagen irgendwie Ersatz verschaffen, denn das Schloss selbst stand ja nicht mehr. Und deshalb ist es sehr interessant, dass dann in dieser Zeit nach der Schlosszerstörung tatsächlich eine Legende aufkommt, die 1789 das erste Mal fortzugreifen ist, die nämlich auf einen konkreten Ort auch rekurriert, nämlich die sogenannte Wilhelmslinde. Also ein Baum vor dem historischen Portal oder vor dem historischen Eingang des Schlosses. Ob das jetzt wirklich der gleiche Baum war, der auch da 200-300 Jahre vorher noch stand, das sei mal dahingestellt. Aber man projizierte auf diesen Baum eben eine bestimmte Bedeutung. Unter diesem Baum, so die Legende, habe Wilhelm von Oranien während seiner Exilzeit in Dillenburg am 14. April 1568 nämlich eine Gesandtschaft aus Antwerpen empfangen und mit dieser dann einen Vertrag geschlossen bezüglich der Finanzierung seines großen Feldzuges in die Niederlande, zur Befreiung der Niederlande. Nun muss man, wenn man dann in die Quellen schaut, enttäuscht feststellen, ja, es gab zwar diese Gesandtschaft, die traf da auch ein Abkommen mit Wilhelm, das nebenbei bemerkt auch überhaupt nicht so bedeutend dann für den weiteren Fortgang des Unabhängigkeitskriegs war, wie das in Dillenburg selbst bis heute immer noch wieder kolportiert wird. Aber man sieht eben auch, weder dieses Datum, der 14. April, noch überhaupt dieser Ort, dieser Linde, wird irgendwo in den zeitgenössischen Quellen erwähnt. Und das erste Mal, dass wir davon eben überhaupt hören, ist interessanterweise genau nach der Schlosszerstörung. Das ist aber wirklich spannend, weil wir sehen, dass hier ein historisches Bewusstsein irgendwie vorhanden ist und das sich versucht, an einen konkreten Ort irgendwie zu klammern. Diese Linde steht dann auch im Zentrum von Bemühungen des Hauses Oranien-Nassau, die ja Ende des 18. Jahrhunderts noch das Herrschergeschlecht hier sind. Die kümmern sich also auch hier um den Halt der Linde, lassen die Wurzeln da eingraben, damit der Baum besser wächst und so weiter. Und auch im neuen Herzogtum Nassau dann sehen wir interessanterweise, dass es dieser Baum ist, der das erste Objekt auf diesem Schlossberg ist, dem ja sowas wie Denkmalpflege zugutekommt. Ja. 1849 markiert ihr so einen Anfang, da sehen wir das erste Mal Bemühungen des nassauischen Staates und der ist damit relativ spät dran, hier ja sowas wie Denkmalpflege zu betreiben. Es geht ein Erlass aus zur Konservation der Burgruinen des Herzogtums Nassaus betreffend, die man jetzt eben etwas aufwerten möchte, wiederherstellen möchte, die Zuwegung verbessern möchte, interessanterweise eben schon damals explizit so formuliert mit Bezug auf Fremdenbesuch. Man will also Touristen irgendwie zu diesen Burgruinen bekommen. Wir sind also im Zeitalter dieser Romantik, auch dieser Burgenromantik. Nach diesen ersten staatlichen Bemühungen haben wir dann auch immer wieder Berichte, wie es dann jetzt auf dem Schlossberg aussieht, vor allem auch zum Zustand dieser Linde, aber auch zum Zustand dieser noch übrig gebliebenen Schuttreste, sage ich mal. Viel passiert aber eigentlich nicht. Es wird mal eine Zuwegung verbessert, 1855, aber sonst sieht man da jetzt kein wirklich großes Bemühen. Aber es gibt eine private Initiative, 1849, gräbt der Dillenburger Lehrer und Historiker Dr. Karl Rossel, der kurz darauf wegen seiner prodemokratischen Haltung eben als Lehrer gefeuert wird und dann zurück in seine Heimatstadt Wiesbaden geht, der führt hier eine Ausgrabung durch auf eigene Initiative unter Mithilfe von zahlreichen Dillenburgerinnen und Dillenburgern. Und dem großen Interesse eben auch der Bevölkerung legt man die sogenannte Löwengrube frei, ein Gewölbe, das sich heute auch unterhalb des Wilhelmsturms befindet, das man auch besichtigen kann, macht dort auch einige jetzt weniger bedeutende archäologische Funde, sage ich mal, aber er berichtet eben wirklich vom großen Interesse der Bevölkerung und man sieht daran, dass es offenbar eben im 19. Jahrhundert, im Mitte des 19. Jahrhunderts wirklich ein vor Ort ein, ja, doch großes historisches Bewusstsein für und ein auch Interesse an diesen verbliebenen Überresten auf dem Schloss gegeben zu haben scheint. Ja, diese Schlossruinen rücken immer mehr ins Bewusstsein und je mehr sie das taten, umso mehr musste der ja jämmerliche Zustand sozusagen dort auf dem Schlossberg ja auch ins Auge fallen. Wie gesagt, Privatgärten waren dort alles voller Schutt, das Ganze wenig zugänglich. Es war auch noch ein Gefängnis auf diesem Schlossberg untergebracht. Und das empfand man dann eben in diesen bürgerlichen Kreisen immer mehr als unangemessen. Hiergegen regte sich dann Widerstand, beziehungsweise es gründete sich eine Initiative. Und das erste Mal, dass wir von dieser Initiative etwas hören, ist das Jahr 865. Am 31. Oktober diesen Jahres erschien in der Lokalzeitung von Dillenburg, dem Dillenburger Wochenblatt, ein Aufruf, der interessanterweise als Anlass zunächst das 300-jährige Jubiläum des niederländischen Unabhängigkeitskriegs in Erinnerung ruft, der 1568 begann und jetzt stand eben das Jahr 1868 an. Und im Zuge dessen, so argumentiert dieser Aufruf, habe man jetzt eben auch in Dillenburg schon vielseitig die Ansicht ausgesprochen, ich zitiere jetzt, ob nicht zu Ehren Wilhelm von Oraniens auf dem leider ganz verfallenen Stammsitz seines glorreichen Geschlechts ein entsprechendes Denkmal zu errichten sei, um der Mit- und Nachwelt zu beweisen, wie auch wir große Taten unserer Vorfahren zu schätzen wissen. Zitat Ende. Ja, also ein Aufruf, in dem man hier sozusagen auch an das historische Gewissen appellierte und im Anschluss dann eben natürlich auf eine Versammlung einlud, wo man dann das Nähere besprechen wollte. Auf dieser Versammlung, ein paar Tage später, gründete sich dann tatsächlich ein Komitee, das sich zur Aufgabe machte, hier ein Denkmal zu errichten, und zwar ziemlich von Anfang an hatte man sich festgelegt auf ein Turmdenkmal. Ja, wer waren jetzt die maßgeblichen Personen hinter diesem Aufruf? Der Aufruf selbst ist eigentlich vom Bürgermeister unterzeichnet, aber das war wohl eher eine Formalität. Nach allem, was wir wissen, war der maßgebliche Initiator neben einem bedeutenden Nationalliberalen in Dillenburg, August Geil, der offenbar überhaupt die Idee zuerst gehabt hatte, ein Denkmal für Wilhelm von Oranien zu errichten, ohne jetzt sich konkret festzulegen, welches oder was für eins. Maßgebliche Figur war der Gymnasialdirektor August Spieß. August Spieß ist 1815 geboren, hatte in den aufregenden 1830er Jahren in Göttingen studiert, bei den Grimms unter anderem und anderen Professoren, die später zu den Göttinger Sieben gehörten, war Philologe, veröffentlichte zur deutschen Klassik, aber verstand sich auch als Historiker und hatte eben auch hier schon Aufsätze zur Nassau-Dillenburgischen Geschichte vorgelegt. Insbesondere auch zur Vorgeschichte des Schlosses. Und das sollte dann wirklich sein Lebensthema ab 1865 werden. Interessant ist, um vielleicht zu verstehen, woher diese Idee kam, jetzt auf dieser Schlossruine irgendwas zu bauen, dass August Spieß gerade im Jahr 1865 einen Reiseführer fertiggestellt hatte, einen Reiseführer durch das Lahntal. Ja, er war also selbst durch das Lahntal, das ja auch nicht gerade arm an Burgruinen ist, gereist und hatte sich dort umgeschaut, das Ganze als Tourist sozusagen sich angeschaut, offenbar aber auch inspiriert, was man so aus Burgruinen machen kann. Es gab zu dieser Zeit schon ein paar Orte, wo man auch was Neues quasi auf diese Burgruinen gestellt hatte. Und das ist interessant, er argumentierte dann auch in diesen ersten Briefen, die man schrieb seitens des Komitees, zum Beispiel an den Herzog Adolf. Ja, man wollte ihm natürlich darlegen, warum dieses Denkmalprojekt überhaupt jetzt sinnvoll sei, ja, was das bringt. Und in diesem Antrag schrieb er dann eben auch, der Turm würde eben nicht nur den Dillenburger Mitbürgern zur Zierde gereichen, sondern, und jetzt zitiere ich ihn, die historische Stätte auch den Touristen, welche ihren Zug immer mehr auch durch unser Tal nehmen, in einer ihrer geschäftlichen Bedeutung entsprechenden Weise sich vorstellen. Ja, also sehr interessant hier dieses Argument, was wir eben auch schon bei dem Denkmalschutz gehört haben, Touristen anzuziehen und gerade eben auch in Verbindung mit der erst unlängst fertiggestellten Eisenbahn. Ja, also die Touristen, so stellt man sich das dann vor, fahren da auf der Eisenbahn, sehen diesen Turm von Weitem und dann steigen sie natürlich sofort aus und bringen dann natürlich Geld in die Stadt und sind also wirklich nützlich auch im Endeffekt. Ja, aus dieser Sicht argumentiert man immer wieder, aber es zeigen sich dann auch in diesem und weiteren Schreiben auch andere Motivationen natürlich und auch Vorbilder, die man hier seitens des Komitees vor Augen hat. Wie gesagt, wir sind hier noch im Zeitalter der Burgenromantik auch, ja, und darauf nimmt man dann auch Bezug in Zeiten eben, wo man Überreste vergangener Tage immer mehr schätze, wo unvollendet gebliebene Kirchen wieder aufgebaut würden. Also man denkt hier natürlich an den Kölner Dom, der in dieser Zeit wieder aufgebaut wurde. Aber auch viele Burgen und Schlösser würden derzeit wieder aufgerichtet. Und so plane man jetzt eben auch in Dillenburg ein solches Projekt, die eben noch gerade so vorhandenen Reste dieser einst so prächtigen Schlossanlage wolle man bewahren, das Gelände und diese Kasematten, diese Gewölbe, die sich dort unterirdisch befinden, eben vom Schutt befreien, zugänglich machen, einen Schlossturm rekonstruieren, und damit ist eben der Wilhelmsturm angesprochen, und das Ganze eben sowohl als Lockmittel für Touristen als eben auch gleichzeitig als Aussichtsturm und als Gedenkort für Wilhelm von Oranien.
Diese Pläne konnten aber nicht direkt umgesetzt werden, wie das in Deutschland auch damals schon anscheinend üblich war. Da ist eine ganze Menge Papierkram, die man für sowas erledigen muss, nicht wahr?
Ja, genau. Also so einfach war das auch damals nicht. Ich hatte ja eben schon das Schreiben an den Herzog von Nassau erwähnt, der ja 1865 zu Beginn der Planung noch die maßgebliche Figur gewesen ist. Dort suchte man also als allererstes natürlich mal um Genehmigung für dieses Vorhaben nach. Der Herzog zeigte sich auch durchaus wohlwollend, erteilte dann auch grundsätzlich eine Genehmigung, aber unter Vorbehalt. Man sollte nämlich wirklich, bevor man hier irgendwie anfängt, natürlich erstmal einen konkreten Plan vorlegen, und dann würde er wirklich endgültig entscheiden. Es begann also die Suche nach einem Architekten. Man wurde in Wiesbaden, wenig verwunderlich, der damaligen Hauptstadt des Herzogtums, fündig. Der Oberbaurat Boos, der in Wiesbaden auch die Marktkirche, auch heute ja noch ein sehr sehenswertes Kirchenbauwerk des Historismus in Wiesbaden, gebaut hatte. Dieser Oberbaurat Boos erklärte sich bereit, war dann aber selbst lange krank. Dann kam eben dieser Deutsch-Deutsche Krieg, die Annexion dazwischen. Das Ganze verzögerte sich, und erst 1868, also 2 Jahre später als eigentlich geplant, lag dann ein Plan vor. Dieser Plan wurde jetzt natürlich, inzwischen hatten sich die politischen Verhältnisse geändert, nicht mehr beim Herzog eingereicht, sondern jetzt bei der preußischen Regierung. Und das war Segen und Fluch zugleich. Die preußische Verwaltung war natürlich deutlich komplexer. Es gab viel, viel weitere Wege, die solch einen Antrag nehmen musste. Andererseits war das Ganze aber auch mit einer Professionalisierung verboten. Ja, also Denkmalschutz, Kulturgüterschutz und Bau auf historischem Grund sozusagen, damit kannte sich die preußische Verwaltung doch ja deutlich besser aus, würde ich mir jetzt mal behaupten, als das im kleinen Herzogtum Nassau der Fall gewesen ist. Dieser von Boos vorgelegte Plan jedenfalls wurde dann ziemlich bald vom preußischen Kultusminister abgelehnt. Er weise angeblich eine zu große Ähnlichkeit zu gewissen Kirchen auf. Wenn man sich den Plan anschaut, ja, so ein bisschen Ähnlichkeit zu einem Kirchenturm sieht man schon. Man sieht auch ein bisschen diese Wiesbadener Marktkirche sich darin widerspiegeln. Also einen Schlossturm, ja, war es vielleicht tatsächlich nicht unbedingt dieser Plan von Boos. Der Kultusminister schlägt dann auch direkt einen anderen Architekten vor, nämlich natürlich einen preußischen. Der Baurat Friedrich Albert Krämer wird jetzt zum Architekten berufen, und der legt dann sehr schnell einen neuen Plan vor. Ja, obwohl Wilhelm von Oranien ja eigentlich im Zeitalter eher der Renaissance, des Renaissance-Stils gelebt hat, wird dieser Turm trotzdem in der damals ja wirklich populärsten Bauform vielleicht errichtet, nämlich der Neugotik. Und dieser Plan, den Krämer vorlegt, hatte ich ja am Anfang geschildert, ist dann auch der umgesetzt worden ist. Also diese vor allem neugotischen Elemente, die Rekonstruktion eines Schlossturmes aus dieser Zeit. Er hatte da auch konkrete Vorbilder vor Ort, vor allem am Mittelrhein. Also wer sich dort ein bisschen auskennt, Eltville, da gibt's einen Stadtturm, oder der Bingener Mäuseturm, der sieht tatsächlich dem Dillenburger Wilhelmsturm relativ ähnlich. Liegt eben daran, dass Albert Krämer sich hier diese Bauten zum Vorbild genommen hatte, beziehungsweise den Bingener Mäuseturm selbst schon in den 1850er Jahren neugotisch wiedererrichtet hatte. Ja. Und ein interessanter Aspekt, und das war eben bisher auch noch nicht so wirklich dieser Zusammenhang gesehen worden, ist jetzt erst bei der Tagung durch Herrn Dr. Albert, der einen Vortrag eben zur Architektur des Turmes gehalten hat, so ein bisschen vorgestellt worden, diese These, dass der Turm eben auch auffällige Ähnlichkeiten zum einem anderen Wilhelmsturm hat, nämlich einem Turm, der auf der Burg Hohenzollern steht, also in Süddeutschland. Diese Burg Hohenzollern wurde ja von Friedrich Wilhelm IV., dem preußischen König, seit 1850 wieder aufgebaut, rekonstruiert und 1867 unter Wilhelm I. vollendet. Und hier haben wir dann wirklich einen Wilhelmsturm, der nach einem preußischen Wilhelm, Hohenzollern Wilhelm, benannt ist. Und dieser Turm, ja, ist doch wirklich auch sehr ähnlich zum Dillenburger Wilhelmsturm. Und es könnte durchaus sein, dass das auch so ein bisschen eine Rolle gespielt hat, hier diesen preußischen Bezug ein bisschen in Dillenburg mit reinzubekommen. Ganz abwegig ist das jetzt auch historisch nicht. Die Preußen waren ja auch mit den Oraniern verwandt. Also das war insofern jetzt für die Preußen nicht so problematisch, diese lokale Identität oder dieses lokale Denkmal für einen Oranier. Ne? Dieser Plan von Krämer stieß dann auch in Dillenburg auf Zustimmung und man machte sich schon bereit, jetzt endlich die Grundsteinlegung anzugehen im April 1870. Aber die Regierung, die preußische Regierung, erteilte keine Genehmigung, denn bislang gab es noch keine ausreichende Finanzierung. Ja. Und solange die Finanzierung nicht gesichert war, wollte man hier eben nicht zustimmen, sodass da also nicht am Ende eine Bauruine steht. Dann sind wir ja 1870, es kommt wieder ein Krieg dazwischen, der deutsch-französische Krieg diesmal. Das Komitee, das diesen Turmbau plante, hat sich über ein Jahr nicht getroffen, man hatte eben mit anderen Sachen zu tun. Erst im August 1871 finden dann wieder Sitzungen statt, die Planungen gehen weiter. Und ja, was vor allem im Zentrum steht, ist die Frage der Finanzierung. Ja. Interessant ist auch sozusagen eine kleine Episode, dass man eben bei der Regierung in Wiesbaden mal anfragte, jetzt sind wir im August 1871, ob man nicht was von den Kriegsentschädigungen abhaben könnte, die Frankreich jetzt zahlen müsste. Denn immerhin sei es ja Frankreich gewesen, das 1760 dieses Dillenburger Schloss zerstört habe und die sollen sich jetzt auch gefälligst daran beteiligen, dann hier dieses Schloss sozusagen in Teilen wieder aufzubauen. Ja. Also ich denke, diese Idee aus Dillenburg, dieser Anstoß aus Dillenburg hat bei der preußischen Regierung wohl keinen großen Anklang gefunden. Der Zeitraum 1760, 1871 war vielleicht auch einfach schon zu groß. Wir haben jedenfalls keine Reaktion darauf überliefert, dass das irgendwo wirklich ernst genommen worden wäre und da irgendwie ein staatliches Handeln draus gefolgt wäre. Aber trotzdem, 1871 ist für die Finanzierung des Baus dann sehr wichtig. Man hatte ja am Anfang gehofft, wirklich aus Dillenburg, aus den nassauischen Landen, ja, wo es eben dieses historische Bewusstsein für Wilhelm von Oranien auch gab, große Spenden zu bekommen. Diese Erwartungen wurden dann relativ bald enttäuscht. Selbst aus Dillenburg kamen jetzt nicht wirklich große Summen. Aus Nassau und dem Siegerland, was ja auch nassauisch gewesen war, noch weniger. Man hatte aber von Anfang an tatsächlich auch schon die Idee, doch auch in Holland, in den Niederlanden, Mitstreiter zu finden, dafür Spenden zu sammeln. Und das war dann tatsächlich auch der Weg, der dann ja die entscheidenden Weichenstellungen gebracht hat. Ja. Zum einen gründete sich auch in den Niederlanden ein Komitee, was Spenden sammelte. Das ist, finde ich, auch schon wirklich außergewöhnlich. Zwei niederländische reformierte Prediger waren nämlich im Sommer 1871 in Dillenburg gewesen, hatten von August Spies diese Idee für dieses Denkmal sich schildern lassen und waren offenbar so begeistert, als sie zurückkamen, dass sie also wirklich unmittelbar anfangen, überall in den Niederlanden nach Mitstreitern zu suchen. Sie schalteten Presseanzeigen, machten Flugblätter und so weiter, sammelten also wirklich große Beträge ein. Das war die eine Stütze und die andere und noch viel entscheidendere Stütze war auch eine Niederländerin, nämlich Marianne, Prinzessin Marianne der Niederlanden, 1810 als Tochter des ersten niederländischen Königs Wilhelm I. geboren. Sie hatte 1830 Prinz Albrecht von Preußen geheiratet, den jüngeren Bruder Kaiser Wilhelms I. war dann nach einem Fehltritt sozusagen Prinz Albrechts, nach einer Affäre von ihm geschieden worden. Das war sehr aufregend, aufsehenerregende Angelegenheit, 1848 gewesen. Marianne lebte dann auch als geschiedene Frau mit einem neuen Lebenspartner, unverheiratet, mit einem niederländischen Bürgerlichen zusammen, Van Rossum. Das war also wirklich eine außergewöhnliche Biografie, die diese Frau auch hatte, durfte sich allerdings nicht mehr auf preußischem Gebiet aufhalten offiziell. Und sie war kunstbegeistert, reiste dann auch als vermögende Frau seit 1848 durch ganz Europa, lebte in Italien und schließlich dann vor allem eben auch im Herzogtum Nassau, nämlich im Schloss Reinhardshausen bei Erbach im Rheingau. Und sie war schon, das konnte ich jetzt auch nachweisen, schon um 1850 das erste Mal tatsächlich in Dillenburg gewesen, hatte sich auch um diese Wilhelmslinde bemüht, dort diese Erde um die Wurzeln wieder mal aufschütten lassen, kannte also Dillenburg schon von mehreren Besuchen. Und als man sie dann 1866 anschrieb, mit dieser Idee zum Bau des Wilhelmsturms, war sie ja sofort sehr begeistert und begleitete von da an dieses Projekt, das wirklich auch mit ihr eigenes Projekt wurde. Also bis zum Ende hat sie das mitgeprägt, immer wieder auch mitdiskutiert zur konkreten Ausgestaltung einzelner Teile. Und vor allem hat sie, und das ist wirklich beeindruckend, von den Gesamtkosten, die am Ende ungefähr 30.000 Taler betrugen, fast 60% mitgetragen, ja, also wirklich den Löwenanteil. Dieses holländische Komitee, was ich eben erwähnte, hat weitere 20% beigetragen, sodass quasi allein das niederländische Geld bei diesem Projekt 80% ausgemacht hatte, ja. Also das ist wirklich sehr beeindruckend. Es kam dann noch ein größerer Beitrag von Kaiser Wilhelm, aber der Rest waren halt kleinere Spenden aus Dillenburg und Umgebung. Und 80% niederländischer Anteil, das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Hat also wirklich auch, dieser Turm hat also wirklich auch in den Niederlanden große Begeisterung ausgelöst. Diese Finanzierung war dann, wie gesagt, zu der Jahreswende 1871-72 gesichert. Jetzt kam dann auch endlich die Baugenehmigung des preußischen Staates und man konnte tatsächlich loslegen. Am 14. April 1872 wurde der erste Spatenstich getan. Hier knüpfte man mit dem Datum symbolisch an diese angebliche Gesandtschaft unter der Linde an und konnte dann den Grundstein feierlich legen. Eine wirklich große Veranstaltung, über 50 Gäste auch aus den Niederlanden und vor allem Prinzessin Marianne war auch selbst angereist. Eine große Feier wurde hier eben abgehalten und mit dem 29. Juli knüpfte man symbolisch an ein anderes Datum an, historisch gesehen, nämlich an den 29. Juni 1572, als Wilhelm von Oranien das letzte Mal in Dillenburg gewesen war und dann sein Exil hier verlassen hatte. 3 Jahre später war der Turm schon fertig, also eine relativ kurze Bauzeit, und wiederum am 29. Juni 1875 konnte man den Bau dann einweihen.
Das Interessante ist ja, dass diese Planung und Bauzeit sich über, Sie haben es geschildert, verschiedene deutsche Staaten und Systeme erstreckt. Wir haben alles von der Zeit nach der Revolution bis zum dann letztendlich gegründeten Kaiserreich. Spies hatte damals angefangen, in einer gesamtdeutsch-liberalen Einstellung gemäß der Ideen von 1848 zu planen. Das Kaiserreich funktioniert ja ein bisschen anders. Wie ist man damit umgegangen, dass dieser ideologische Unterbau sich geändert hat während der Planungs- und Bauphase?
Ja, also wenn man sich die Protokolle dieses Komitees anschaut, da kann man tatsächlich von diesen großen politischen Umwälzungen relativ wenig feststellen. Also was ich eben genannt habe, ja, diese Idee, dass man jetzt mal die Franzosen bezahlen lässt, ja, das ist das eine. Aber ansonsten spürt man das in diesem Komitee eigentlich relativ wenig. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass dieses Komitee zwar hauptsächlich von wohlhabenden Bürgern, also auch hier aus dem liberalen Spektrum, nationalliberalen Spektrum vor allem geprägt ist, dass es dort aber auch Konservative gibt, also auch Mitglieder, die noch sozusagen dem Herzogtum Nassau nachtrauern und also Parteigänger des Herzog Adolfs gewesen sind oder immer noch sind. Ja, deshalb hat man, glaube ich, es doch geschafft, diese großen politischen Spannungen oder diese großen politischen Überbau hier aus diesem Bauprojekt zumindest selbst relativ weit rauszuhalten. Und das ist eigentlich dann auch interessant bei der Einweihungsfeier, die ja genau gerade ein Jahr nach der Gründung des Kaiserreichs stattfindet, im Sommer 1872. Die Festreden, die dort gehalten wurden, haben wir alle überliefert. Und wirklich interessant ist wirklich diese Festrede von August Spies, der ja, eine Rede hält, die erstaunlicherweise ja wirklich von jedem nationalen Vorurteil frei gewesen ist. Er würdigte Wilhelm von Oranien als Vorkämpfer für die Völkerfreiheit der neuen Zeit, ja, und er stehe eben am Anfang des modernen Freiheitsstaats für die Völker Westeuropas, ja. Darin wird nicht nur das liberale Weltbild von Spieß vielleicht ganz klar, sondern es zeigt sich natürlich auch diese enge Verbindung mit den Niederlanden. Denn jetzt hier bei der Einweihung eines Denkmals, das zu 80% von Niederländern bezahlt worden ist, Wilhelm von Oranien für die deutsche Geschichte national sozusagen zu vereinnahmen und hier eine nationalistische Rede zu halten, das wäre wahrscheinlich eher unklug gewesen. Ja, also von daher, ergab sich das sozusagen auch aus der Finanzierung dieses Denkmals selbst gewissermaßen. Aber ich denke, das lag auch in dem Weltbild von Spieß, das eben wirklich, ja, für die Zeit vielleicht etwas ungewöhnlich war, hier diesen neuen Nationalismus nach der Kaiserreichsgründung eben nicht wirklich, zumindest nicht sichtbar hier in diesen Reden, bei den Feiern und auch bei der Einweihung nicht in den Mittelpunkt stellte.
Nachdem er dann endlich fertig war, der Turm gebaut und eingeweiht war, waren die Dillenburger so im Großen und Ganzen zufrieden mit dem, was nun ihr Stadtbild prägte?
Eigentlich kann man über den Lauf, der jetzt fast 150 Jahre sieht, fast nur positive Zeugnisse finden. Abgesehen von einer ganz kleinen Episode in den 1930er Jahren, wo ein Mitglied des Geschichtsvereins, der ein sehr eifriger Nationalsozialist gewesen ist, diese neugotische, diese historistischen Stil des Wilhelmsturms als sehr undeutsch, unnationalsozialistisch kritisierte und dann einen Vorschlag vorlegte, wie man das Ganze also der neuen Ideologie anpassen könnte, in der man nämlich radikal diese ganzen Zierformen abschlägt und einen Turm mit sehr klaren Formen sozusagen daraus macht. Aber dieser Vorschlag ist also nicht weiter verfolgt worden und im Gegenteil, heutzutage ist der Wilhelmsturm im Gegenteil also das Symbol für die Stadt selbst, ja, das unhinterfragte Maskottchen auch für die Stadt, ja. Er ist auf zahlreichen Werbetafeln zu sehen, er ist im Logo der Stadtverwaltung zu sehen. Unternehmen machen mit ihm Reklame. Und ja, er ist einfach stadtbildprägend. 15.000 Besucherinnen kommen pro Jahr in den Turm. Er ist also ein Touristenmagnet, also der große Touristenmagnet für die Stadt eigentlich. Vor allem Touristen auch heute noch aus den Niederlanden kommen hierher. Und viele Leute, die dann eben zum Turm kommen, schauen sich dann auch die Stadt an oder die anderen Dinge, die oben auf dem Schlossberg noch zu sehen ist. Ich hatte es ja schon erwähnt, die Kasematten kann man sich heute anschauen, die größten erhaltenen Kasematten in Deutschland. Das ist also wirklich eine sehenswerte Sache. Es gibt dort noch ein wirtschaftsgeschichtliches Museum. Also der Turm ist wirklich für die Stadt noch heute von identitätsstiftender Bedeutung, würde ich sagen.
Über das Thema Nationalsozialismus und Wilhelmsturm werden wir noch in einer separaten Folge sprechen. Die anderen Forschungsbeiträge haben Sie für die Tagung schon dargestellt. Was war noch sonst Inhalt dieser Tagung? Was gab es noch an neuen, spannenden, interessanten Erkenntnissen über den Wilhelmsturm und Dillenburg?
Die Tagung, die wir abgehalten haben, hatte wie gesagt 13 Beiträge und ich finde, jeder Einzelne hat auf seine Weise einen neuen Aspekt zur Sicht auf den Wilhelmsturm beigetragen. Also auch wenn es nicht jedes Referat wirklich konkret mit dem Wilhelmsturm beschäftigt hat, hat es doch ein Gesamtbild ergeben und der Kontext und das Umfeld, die Denkmallandschaft auch, in dem dieser Turm gebaut wurde und dem er zu verorten ist, ist doch, wie ich finde, sehr deutlich hervorgetreten, also viel deutlicher, als das bisher der Fall gewesen ist. Wir hatten uns in der Tagung in dem ersten Abschnitt eigentlich dann von der nassauischen Residenz zum Erinnerungsort Wilhelmsturm, also mit der Entstehung des Turmes beschäftigt, also eigentlich mit dem, was ich Ihnen jetzt auch in diesem Gespräch so ein bisschen erzählt habe, dem Dillenburger Schloss, dieser Vorgeschichte, der Idee zum Bau, dem Bau selbst, der Prinzessin Marianne, die hier eben so einen großen Beitrag auch geleistet hat zum Bau des Turmes und eben zur Architekturgeschichte dieses Turms. In einem zweiten Abschnitt haben wir uns dann mit Oranier-Rezeption beschäftigt, denn dieser Turm ist natürlich auch eine Form der Rezeption dieser oranischen Geschichte. Einen sehr interessanten Vortrag hat Professor Lotte Jensen aus Nijmegen in den Niederlanden gehalten, die sich nämlich mit der Rezeption Wilhelms von Oranien in den Niederlanden beschäftigt hat. Und mir zumindest ist dabei das erste Mal eigentlich diese wichtige Rolle Wilhelm von Oraniens, die auch heute noch in der Geschichtskultur der Niederlande spielt, bewusst geworden und vor allem auch, wie diese Rolle zustande kam, ja, also welche Schritte dahin geführt haben, dass er heute eben diese unbestrittene Identifikationsfigur ist. Und das ist natürlich auch für die Baugeschichte des Wilhelmsturms, für die niederländische Beteiligung daran nicht unwichtig. Wir hatten dann auch eine Sektion, die sich zu dem Vergleich zu anderen Denkmälern in der Zeit gewidmet hat. Das war auch sehr spannend. Wir hatten einen übergreifenden Vortrag von Professor Winfried Speitkamp zur Denkmalkultur im Kaiserreich, wo wir also uns das ganze Spektrum haben vor Augen führen lassen, was es so an Denkmälern um 1870 oder und dann auch später im Kaiserreich gegeben hat. Und dadurch ist wirklich nochmal diese besondere Rolle des Wilhelmsturms auch hervorgetreten, wie ich finde, der ja eben keines dieser klassischen Nationaldenkmäler dieser Zeit gewesen ist, ja. Was sind für andere Denkmäler in dieser Zeit gebaut worden? Denken Sie also zum Beispiel an das Kiffhäuser-Denkmal in Thüringen. Denken Sie an das Niederwald-Denkmal bei Rüdesheim, das Hermanns-Denkmal bei Detmold, also alles Denkmäler, die ja dem Germanentum der Nation, die Nationen in den Mittelpunkt stellen. Und das sind also die großen Denkmalbauprojekte dieser Zeit. Und wenn man den Dillenburger Wilhelmsturm sich im Vergleich dazu anschaut, sieht man eben doch, dass diese regionale Bezogenheit einerseits und die übernationale Verbindung mit den Niederlanden andererseits eben wirklich eine Besonderheit ist, ne? Also ich hatte ja von der Finanzierung gesprochen, 80% der Finanzierung durch die Niederländer. Allein das ist, denke ich, sehr ungewöhnlich in der Denkmallandschaft der Zeit, diese von jedem nationalen vorurteilsfreie Rede von Spieß bei der Einweihung könnte man auch anführen. Diese Konzeption des Turms eben als binationales Denkmal, was sowohl die nassauischen Gebiete in Deutschland als auch die Niederlande irgendwie zusammenbringt. All das ist wirklich was Besonderes. Und hinzu kommt, für die Dillenburger war der Wilhelmsturm ja ein Denkmal für ihr regionales Fürstengeschlecht und einen bedeutenden lokalen Akteur der Weltgeschichte, sag ich mal. Die niederländischen Spender sahen das teilweise anders. Also da haben wir auch Berichte interessanterweise von, die den Turm nämlich als ihr eigenes, auch nationales Denkmal betrachteten. Ja, insofern war der Turm vielleicht doch ein Nationaldenkmal. Ja, oder eben nicht nur vielleicht, er war ein Nationaldenkmal, aber eben ein niederländisches Nationaldenkmal auf deutschem oder auf nassauischem Boden. Und das, denke ich, hat diese Tagungssektion auch gezeigt. Das ist wirklich ein relativ einmaliger Fall in der Denkmallandschaft dieser Zeit. Und deshalb, denke ich, hat dieser Wilhelmsturm durchaus auch überregionale Aufmerksamkeit ein bisschen verdient. Interessant waren auch die weiteren Beiträge, etwa von Dr. Andreas Martin aus Chemnitz, der uns von seinen Forschungen berichtet hat zu Aussichtstürmen in Sachsen und den Wilhelmsturm dann in diese Aussichtsturmbauten eingeordnet hat. Er ist ja eben auch ein Aussichtsturm und dadurch wurde wirklich klar, dass er also auch hier in einer längeren Tradition steht. Also Aussichtstürme als solche gibt es seit etwa 1800 und es wurde also auch klar, dass hier diese Tradition auch im Dillenburger Wilhelmsturm drinsteckt. Dann hatten wir noch einen interessanten Beitrag zu einem anderen Wilhelm von Oranien-Denkmal im Nassau auch, nämlich in Wiesbaden, das 1908 aufgestellt wurde von Herrn Dr. Quadflieg. Und auch das war sehr spannend, weil der große Unterschied, den es hier zwischen dem Wiesbadener und dem Dillenburger Denkmal gab, beide ja im Kaiserreich eingeweiht, deutlich wurde. Das Wiesbadener Denkmal war eben ein Geschenk Kaiser Wilhelms an die Stadt Wiesbaden, die es eigentlich aber nicht so wirklich haben wollte, aber unter Rücksicht auf die guten Beziehungen zum Kaiser es dann letztlich an einem wirklich zentralen Ort der Stadt aufstellen musste. Also Wilhelm von Oranien hat mit der Stadt Wiesbaden nicht so wirklich was zu tun, aber der Kaiser war eben mit ihm verwandt und hat dann in Wiesbaden, wie auch in Berlin übrigens das gleiche Denkmal, auch in Wiesbaden so eins aufstellen lassen wollen. Und bei der Einweihung, da wird dieser Unterschied also noch deutlicher. Da wird nämlich von von Kaiser Wilhelm II. Jetzt schon Wilhelm von Oranien sehr im deutsch-nationalen Sinne vereinnahmt. Also der deutsche Idealismus, ja, Wilhelm von Oranien wirklich als deutscher Held sozusagen. In einer letzten Sitzsektion hatten wir uns dann mit der Nutzung, Tourismus, Rezeption des Turms beschäftigt. Herr Groth, Dr. Daniel Groth aus Dillenburg hat uns etwas zur Museumskonzeption des Wilhelmsturms erzählt, der zunächst mal eine Sammlung beinhaltete, schon seit 1882 war dort eine historische Sammlung untergebracht, die aber nicht wirklich didaktisch irgendwie geordnet oder zugänglich war, sondern einfach nur präsentiert wurde. Und das wurde dann tatsächlich erst relativ spät in den 1990er Jahren geändert und man hat hier ein museales Konzept dann angewandt und heute haben wir hier eben ein Oranien-Nassauisches Museum in dem Turm. Dann hat uns Frau Professor Schwarz aus Siegen etwas über Geschichtstourismus erzählt und das ist, finde ich, ein Thema, was sich auch durch die ganze Tagung gezogen hat, nämlich die große Bedeutung, die der Tourismus eben von Anfang an, nicht nur für dieses, sondern auch für andere Denkmalprojekte gespielt hat, ja, dass man also mit diesem Turmdenkmal vor allem oder eben auch Touristen nach Dillenburg ziehen wollte. Und Frau Schwarz hat eben hier dann mit der Analyse von Postkarten, Akten, aber auch eines historischen Besucherbuchs, wo man sich also im Turm eintragen konnte, gezeigt, dass wie die Stadt Dillenburg also diesen Turm auch touristisch quasi vermarktet hat von Anfang an. Ja, und der letzte Beitrag war dann von Dr. Katharine Lukert zum Wilhelm von Oranien im Nationalsozialismus. Und Frau Lukert wird ja bei Ihnen auch im Podcast zu Gast sein. Und von daher kann ich mir weitere Ausführungen ja zu diesem Aspekt sparen. Insgesamt, wie gesagt, fand ich es eine sehr ertragreiche Tagung, die ganz viele neue Aspekte des Wilhelmsturms hervorgebracht hat und eben zugleich, wie gesagt, diesen Turm in einem größeren Kontext mal verortet hat.
Der Wilhelmsturm war, Sie haben es erwähnt, immer wieder Fokuspunkt für verschiedene Ideen. Ich denke mal, dass heute diese inter- und transnationale Dimension, diese Verbindung zu den Niederlanden das Wichtigste ist. Und inwieweit ist diese Verbindung auch Konzept oder Teil des Konzeptes, den Turm in Zukunft zu erhalten und zu präsentieren?
Ja, also in dem heutigen oder dem jetzigen aktuellen Konzept des Museums im Wilhelmsturm ist diese Verbindung zu den Niederlanden insofern natürlich schon aufgegriffen, als einerseits alle Tafeln zweisprachig Deutsch und Niederländisch verfasst sind, also nicht etwa Deutsch und Englisch, Deutsch und Niederländisch, weil wirklich ein großer Anteil der Besucher und Besucherinnen des Turms aus den Niederlanden kommen. Andererseits natürlich in dem Turm, in diesem Museum auch auf die niederländische Geschichte, diesen Unabhängigkeitskrieg und so weiter eingegangen wird. Was bislang noch keine Rolle spielt, was jetzt aber auch auf der Tagung so ein bisschen schon angeklungen ist als vielleicht Wunsch für die Zukunft, ist, dass man vielleicht den Turm selbst auch mehr in die Ausstellung, die es dort zu sehen gibt, in den Vordergrund rückt, ja, den Turm als Denkmal, als dieses transnationale Denkmal selbst auch zum Thema macht, denn das ist bisher eher am Rande der Fall, ja, die Baugeschichte des Turms, diese ganzen Einweihungsfeiern, das spielt noch keine wirklich große Rolle. Inwieweit das jetzt wirklich langfristig sich in dieser Ausstellung niederschlagen wird, dazu kann ich nicht sagen, denn dieser Turm, dieses Museum wird nicht von der Stadt Dillenburg selbst betrieben, sondern von einem Museumsverein, also Ehrenamtliche, die dieses Museum eben betreuen. Insofern haben wir da als Stadt auch keinen großen Einfluss drauf, aber zumindest wird es im nächsten Jahr 2025 auch eine kleine Sonderausstellung geben im Turm auch, wo wir diesen Aspekt, also das Denkmal selbst in den Vordergrund rücken wollen und eben ja, ein bisschen das aufzeigen wollen, was jetzt bei dieser Tagung auch so deutlich hervorgetreten ist. Die Beziehungen zu den Niederlanden bei der Entstehung des Turms und so weiter. Also das wird in einer kleinen Ausstellung dort zu sehen sein. Es wird wahrscheinlich auch eine kleine Publikation dazu geben. Und natürlich wird auch der Tagungsband 2025 erscheinen, wo man dann diese Erkenntnisse, die jetzt da zusammengetragen worden sind, also nochmal detailliert nachlesen kann.